Jetzt kommt Werbung. Wusstest du, dass dich ein Robo-Advisor wie Visual West ganz einfach bei deiner Geldanlage unterstützen kann? Mit Visual West kannst du in breit gestreute Portfolios aus ETFs investieren und das schon mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat, komplett online und flexibel. Probier's aus und erhalte mit dem Code HERMONEY24 eine 50-Euro-Prämie. Mehr Infos dazu findest du unter visualvest.de/hermoney. Alle Infos zu Chancen und Risiken erfährst du auf der Webseite von Visual West unter visualvest.de. Werbung Ende.
Alfred Biolek hat irgendwann mal gesagt, man sollte niemals intelligenter als seine Gäste erscheinen.
Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Ich freue mich heute total, dass ich eine so tolle Gästin für uns gewinnen konnte, die ich, wie bestimmt viele von euch, bis vor kurzem nur aus dem Fernsehen kannte. Mein Gast heute ist Bettina Tietjen. Bettina ist eine sehr bekannte und vor allen Dingen auch eine sehr beliebte Moderatorin. Sie moderiert unter anderem schon sehr lange die NDR Talkshow und die tägliche Sendung Das, bekannt für sein rotes Sofa, bei dem ich auch im Januar selber zu Gast sein durfte und wir uns dort kennengelernt haben. Neben ihrer vielfältigen Moderationstätigkeit ist sie Buchautorin und gelegentlich auch mal Schauspielerin, Ehefrau und Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Da muss ich ja schon mal durchatmen, wenn ich das alles ausgesprochen habe. Und über deine vielfältige Karriere, darüber möchten wir mit dir, liebe Bettina, jetzt mal sprechen. Und natürlich wollen wir auch wissen, wie du es mit dem Geldanlegen hältst. Erst ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo, liebe Anne.
Wir freuen uns total, dass es geklappt hat zwischen all deinen ganz vielfältigen Aktivitäten. Und besonders freue ich mich, ich bin ja bekennender Fan von der NDR Talkshow. Die kommt ja immer freitags abends, so ab 10. Ja. Da freue ich mich dann immer. Dann denke ich, ach, da ist wieder diese sympathische Frau, die immer gut gelaunt ist, die immer herzlich lacht und die auch wirklich ein echtes Interesse zu haben scheint an ihren Gästen. Und ja, da stellt sich für mich erstmal die Frage, wie behält man nach so vielen erfolgreichen Jahren überhaupt noch seinen Esprit, um überhaupt zu sagen, hey, jeden Tag ist es wieder eine Freude, diese vielen Menschen zu treffen. Was ist da dein Erfolgsgeheimnis?
Ich habe eigentlich gar kein Geheimnis. Ich bin einfach so, wie ich bin. Und ich bin von Natur aus interessiert an Menschen. Das war ich immer schon, auch schon lange, bevor ich beim Fernsehen und Radio gelandet bin. Und ich führe einfach dann Gespräche. Ich gehe offen auf Menschen zu und lasse mich auf die ein. Ganz egal, aus welcher Richtung die kommen und ob ich die nun kenne schon aus anderen Sendungen oder nicht. Und dann entwickelt sich das. Und ich habe die Erfahrung gemacht in all den Jahren, je offener und vorurteilsloser und auch, wie soll ich sagen, also hemmungsloser. Also viele Menschen sind ja gehemmt und denken so viel darüber nach, wie könnte der mich finden, wie könnte der auf mich reagieren oder die. Das lasse ich alles weg. Ich gehe einfach offen drauf zu und die meisten Menschen mögen das und öffnen sich dann auch. Also Alfred Biolek hat irgendwann mal gesagt, man sollte niemals intelligenter als seine Gäste erscheinen. Das ist zum Beispiel auch ein gutes Rezept. Also wenn man gleich von oben herab ankommt und der Gast das Gefühl hat, die findet mich, ich bin vielleicht zu dumm, ich bin zu klein, zu alt, zu jung, zu hässlich, was weiß ich, dann verschließen die Menschen sich. So, ich mache genau das Gegenteil.
Ja, aber das muss man halt auch können, ne? Das ist halt auch eine Lebenseinstellung, also finde ich. Weil es begegnen einem ja auch immer Menschen, also mir ist das in meiner Karriere auch immer wieder mal passiert, wo ich immer denke, meine Güte, ne, was habt ihr irgendwie für Probleme, die so gar nicht offen sind, ja? Und ich merke dann aber, wenn man mit denen so ein bisschen redet und dann kommen die so, ja, fühlen sich vielleicht ein bisschen wohler. Oder manche denke ich immer, die fühlen dann ihre eigene Unzulänglichkeit, fühlt sich da gespiegelt. Weil ich sehe immer, wie du, der offen ist, der herzlich ist, der das kann und die das selbst nicht können. Das denke ich mir manchmal, oder? Dass sie eher mit Problemen haben.
Ja, also das ist bestimmt eine Frage des Naturells. Also ich glaube, jeder wird ja mit einem gewissen, als Typ irgendwie geboren und man hat ja auch die genetischen Voraussetzungen. Man wird in einem bestimmten Elternhaus groß und wird geprägt und so. Das spielt natürlich alles eine Rolle. Also ich glaube mal, dass ich aus Nordrhein-Westfalen komme, also Bergisches Land. Das ist ja allgemein schon mal eine Mentalität, wo man sehr gerne lacht und sehr direkt und sehr offen ist. Das sind die meisten jedenfalls meiner Freunde und auch alle aus meiner Familie. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Dann komme ich aus dem Elternhaus, wo auch immer viel geredet wurde. Meine Mutter war extrem interessiert an Menschen, auch bei meiner Mutter ging das schon so weit, dass es einem manchmal auf die Nerven ging. Also wenn man mit der im Bus in die Stadt fuhr, dann hielt die den Busfahrer schon vorne beim Bezahlen, verwickelte die den schon ins Gespräch. Also man kam schon mit Verspätung in der Stadt an, weil meine Mutter schon die Lebensgeschichte des Busfahrers kannte. Und dann ging das mit jeder Verkäuferin so weiter. Das war manchmal ein bisschen anstrengend. Also ganz so extrem ist bei mir jetzt nicht. Aber also das ist schon, glaube ich, auch eine Typfrage. Meine Schwestern sind beide auch sehr an Menschen interessiert. Also das bringen wir einfach so mit. Ne?
Genau, war also die perfekte Gabe, um das auch zum Beruf zu machen. Und dann kannst du dich dem ja jeden Tag dann auch widmen, was du auch machst. Und ja, es ist ja auch nicht immer einfach, wie wir schon hatten, man hat ja auch mal schwierige Gäste, wie man da den Zugang dazu bekommt, glaube ich, hast du jetzt schon ein bisschen so skizziert, oder indem du einfach selber offen bist. Also vielleicht viele kennen ja auch diesen Vorfall mit der Jenny Elvers, die ja bei dir damals in 2012, ich habe das extra nochmal nachgeschlagen, auf dem roten tollen Sofa
war. So
lange
ist das schon her.
Ja, time flies when you're having fun. Ja, geht mir auch immer so. Ich denke mir auch, bin ich echt schon so alt? Ja, bin ich, ne? Weil ich habe schon so viel gelebt. Aber es ist auch nicht schlimm. Es ist auch schön so. Aber die war ja damals bei euch und ich gucke ja das auch öfters mal. Nicht so oft wie NDR Talkshow, gebe ich zu, weil die Uhrzeit, wo das läuft, ist für mich, oft bin ich noch im Büro dann oder so. Aber
gibt ja eine Mediathek auch, ne?
Genau, kann man nachgucken, mache ich auch ab und zu mal, aber live leider nicht so oft, so im Gegensatz zur NDR Talkshow, 10 Uhr ist eher meine Zeit. Die Jenny Elvers hat ja da, wurde eigentlich ziemlich schnell klar, dass sie da Probleme hatte und kam ja hinterher raus, dass sie ein Alkoholproblem hatte. Wie war denn das? Ich meine, das war doch eine schwierige Situation, also ist dir das gleich zu Anfang aufgefallen oder hast du erst im Laufe des Gesprächs gemerkt, irgendwie stimmt was mit ihr nicht? Oder?
Ja, leider, so war das leider, also ich habe das... Das war der Horror. Also es war für mich eines der schlimmsten Erlebnisse, die ich jemals hatte in meiner ganzen Karriere. Nicht, weil Jenny nicht nett ist. Ich kannte sie auch. Die ist so ganz offen und lustig und netter Mensch. Aber ich hab das nicht gemerkt, dass sie betrunken ist. Und offensichtlich ist bei uns auch vorher, wir haben natürlich auch mehrere andere Leute, denen der Gast oder die Gästin vorher begegnet. Und bei denen ist das auch alles durchs Raster gefallen. Die hat anscheinend das sehr gut verbergen können. Sie hatte keine Fahne. Und ja, die war so, oh, hallo, und so wie immer, und Küsschen links, Küsschen rechts. Und ich habe nichts gemerkt, gar nichts. Und dann saß sie da und dann fingen wir an zu reden. Und dann habe ich auf einmal gemerkt an ihren Antworten, an ihrer langsamen Artikulation. Und das wurde auch immer schlimmer, ne, im Laufe der Sendung. Da habe ich gemerkt, oh, das habe ich relativ schnell dann gemerkt, mit der stimmt was nicht. Und dachte ich, naja, es kann eigentlich nur Alkohol sein, ne, oder irgendwelche anderen Drogen, Substanz. Was weiß ich. Mm. Ne, und dann, ja, dann muss man natürlich, ist ja live, alles live. Dann muss man gucken, was die Redaktion sagt. Die Redaktion, da kam dann, wir haben ja so einen Knopf im Ohr, da kam dann auch nicht viel, außer ja, wir versuchen einen Beitrag mehr zu senden, versuch irgendwie damit klarzukommen, was, ne, also
es,
man kann ja nicht so eine Sendung einfach abbrechen. Das ist schwierig, eine Live-Sendung.
Das ist schwierig.
Also habe ich dann gedacht, okay, dann versuche ich da irgendwie durchzukommen und hatte dann die Illusion, vielleicht merkt es ja keiner. Ich habe gedacht, ich mache das wie immer. Ich rede mit der ganz normal, okay, die ist betrunken, aber ich tue so, als wäre sie nicht betrunken. Und ich versuche sie so ein bisschen zu schützen. Ja. So, ich dachte, wenn ich jetzt so tue, als würde ich es nicht merken, dann merken es vielleicht die anderen auch nicht. Mhm. So, das war natürlich totaler Quatsch. Es wurde ja immer schlimmer. Also man hat es doch sehr gemerkt, aber ja, ich habe gedacht, Augen zu und durch. Ne? Und sie war ja auch ganz fröhlich und freundlich. Ja. Und nach der Sendung, ja, tschüss. Und dann, ich habe mich noch mit zwei Freundinnen verabredet. Und
wir trinken
dann wankte sie hinaus.
Das ist schon krass.
Also das war, wir glauben, wir haben es ja so rekonstruiert. Ich habe es ja nur auch danach noch zweimal in der Sendung gehabt. Wir haben das ja immer mal besprochen. Jetzt nicht die einzelnen Details, aber sie war halt schwer alkoholsüchtig und hatte wohl immer eine Flasche Wodka dabei. Und dann hat sie sich wahrscheinlich kurz vor der Sendung dann nochmal ordentlich angegeben und dass die Wirkung entfaltete sich dann zunehmend in der Sendung.
Ja, Wodka hat ja dann kein Geruch.
Sowas ist schlimm. Also das ist schlimm, weil man da kommt man mit einem gesunden Menschenverstand und mit der üblichen Art und Weise, mit Menschen umzugehen, nicht mehr zurecht, weil ein betrunkener Mensch oder ein Mensch unter Drogen reagiert ja nicht mehr normal. Hat ja ganz andere Reaktionen und auch andere, ja, also die üblichen Umgangsformen funktionieren nicht mehr so. Und ja, und da haben wir uns dann auch drüber unterhalten. Ein Jahr später war sie, glaube ich, dann das erste Mal wieder da. Und sie sagte eben, sie ist im Grunde froh darüber, dass das so passiert ist. Weil wenn diese Medienreaktion nicht gewesen wäre, dann hätte sie vielleicht das noch lange so weitergemacht. Dann wäre es irgendwann vielleicht zu spät gewesen.
Also ich finde deine Reaktion bewundernswert, aber genauso auch ihre. Ja, weil dann öffentlich dazu zu stehen, und das ist ja etwas, wo viele gar nicht drüber sprechen möchten, Und das dann auch in der Öffentlichkeit zu durchleben. Ich beobachte sie immer nur so ein bisschen am Rande und sehe, dass sie sehr schlank ist und ne, dass sie sich jetzt da auch sehr mit ihrem Sohn und so weiter. Also Hut ab für ihr, dass sie das so positiv aufgenommen hat. Das hätte auch ganz anders ausgehen können.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, auf der anderen Seite auch muss man schon sehr versiert sein, so wie du, um damit auch umgehen zu können. Hätte sie vielleicht eine junge Frau gehabt, die zum ersten Mal da gesessen ist oder ein junger Mann. Da schluckst du erstmal, ne? Weißt du gar nicht, was du machen sollst.
Ja, ja, aber das, die Sache, ich habe häufiger mal überlegt, was hätte man anders machen können, aber ich glaube, es wäre auch nicht so eine gute Idee gewesen zu sagen, ich glaube, du bist betrunken, ich glaube, du gehst jetzt mal besser oder sowas. Ich glaube, das wäre nicht gut angekommen. Also das habe ich nach wie vor, weiß ich nicht, würde ich glaube ich auch heute noch nicht machen. Vielleicht würde ich es zwischen den, im Off, also mal versuchen, mit ihr zu thematisieren, aber die war halt so, das, die war so ein bisschen jenseits von Gut und Böse, also da ich glaube, das, also ich weiß nicht, hätte auch nach hinten losgehen können. Naja, man, ich mache alles aus dem Bauch heraus. Und so in so
ja, aber das hast du ja sehr, sehr gut gelöst und vor allen Dingen auch, wie du schon sagst, man führt die Leute nicht vor. Ich kriege das auch ab und zu mal, wenn ich Feedback kriege zu den Podcasts, dass die sagen, du bist so positiv. Und so sage ich, ja, ich meine, ich bin ja hier kein, ich bin nicht beim Spiegel, ja, bin ja keine investigative Journalistin, ja.
Genau,
also
genau,
man will ja ein nettes Gespräch führen, die Leute, die Zuhörerinnen, die sollen was lernen und was wegnehmen für sich davon. Und das ist mir eigentlich wichtig. Und natürlich will man auch von verschiedenen Seiten Dinge beleuchten, aber ich möchte die Leute nicht vorführen. Also das mag ich eigentlich auch nicht.
Auf keinen Fall. Also mein Ziel ist es natürlich auch, dass meine Leute, das sind ja Gäste, ich lade ja Gäste ein.
Genau.
Für ein nettes Gespräch. Ich möchte den Gast öffnen, ich möchte eine angenehme, warme Atmosphäre haben. Und das geht natürlich nicht, wenn ich jemandem permanent Sachen vor die Füße werfe oder ihn anmache oder ihn provoziere.
Genau.
Diese Art von Journalismus ist nicht meiner. Ich hatte neulich mal den Hendrik Streeck, gerade letzte Woche Hendrik Streeck da, den Virologen. Und der Streeck ist ja sehr umstritten, hat ja auch schon einige Sachen gesagt, wo man sich wirklich, also jedenfalls sagen wir nicht, erfolgt nicht dem Mainstream, was die Virologen an sich angeht. Es gibt ja verschiedene Lager. Ich bin jetzt da überhaupt keine Expertin. Aber da habe ich mich natürlich sehr genau vorbereitet und habe dann eben auch ein paar kritische Sachen gefragt, habe nachgefragt, habe nochmal Zitate, was er gefunden hat, ja gesagt hat. Und er hat auch alles richtig gestellt. Und es lief auch gut, aber da kam hinterher dann, kamen so Reaktionen von Zuschauern, warum, sie ist doch sonst immer so freundlich und sie ist doch immer so empathisch und wieso hat sie ihn denn so kritisch gefragt? Mhm. Ich finde, ich bin ja auch Journalistin, ne? Also es gibt Gäste, man macht natürlich auch Unterschiede. Wenn ich einen Gast habe, wo es sich ausschließlich um ein Thema oder um komplizierten Sachverhalt handelt, dann frage ich natürlich anders, als wenn es irgendwie ein nettes Personality-Gespräch mit irgendeinem Schauspieler ist. Ne? Das ist schon, da muss man auch Unterschiede machen.
Ja, genau, da hätte ich dich jetzt auch gleich dazu, hätte ich auch gleich eine Frage dazu, weil als ich bei euch war, hatten wir auch Kommentare bei Facebook, so nach der Art, die Frau Tietjen mochte diese Frau Connelly nicht so wirklich, ne? Also,
was?
Ja, ja, da kommt dann gleich so dieses Frauending auch, ne? Das stimmt ja gar nicht, wie wir ja heute wissen. Aber das wird dir dann so ein bisschen suggeriert, dass die Frauen da vielleicht sich nicht so toll verstanden haben, so, das fand ich auch ein bisschen komisch, ja. Also ich lese so Kommentare eigentlich nicht, aber das haben mir meine Leute dann gesagt, aber whatever, ja, kannst du es ja auch
nicht. Nee, also das hatte ich gar nicht. Ich hatte bei uns das Gefühl, dass wir einen guten Draht zueinander hatten.
Ich
aber es ist ja auch immer ein bisschen Geschmackssache. Die Leute interpretieren dann auch Sachen in die Sendung rein. Also manchmal kommt dann, ja, bei der und der Frage, da haben sie so schräg geguckt.
Genau.
Da habe ich mir gedacht, da haben sie sich bestimmt das und das gedacht. Ich meine, also gut.
Ja, so war das eben auch. Da dachte ich immer, whatever, ja. Aber hast du eher, wie du hast ja schon gesagt, ne, Gäste sind ja nicht gleich Gäste. Jetzt hast du so jemand so sehr seriös, sag ich mal, wie der Herr Streeck. Vielleicht auch nicht unumstritten für den einen oder anderen. Hast du auch so Lieblingsgäste oder wo du sagst, da freue ich mich immer eher besonders drauf oder?
Ja, also ich hab natürlich gerne Gäste, die ich sehr gut kenne, weil das dann so ein Selbstläufer ist. Ne? Das ist dann eben, empfindet man gar nicht als Sendung, sondern man hat Spaß und das sind natürlich oft Leute, die sehr lustig sind. Also wie jetzt zum Beispiel Ina Müller, wir kennen uns sehr gut und dann wissen wir schon vorher, das ist dieser Mädelsabend, wenn wir da zusammen in so einer Sendung sitzen und lachen uns kaputt und freuen uns natürlich schon. Oder auch so Leute wie Jürgen von der Lippe oder Peter Lohmeier oder da gibt es unendlich viele. Also alle Leute, die mich ich mache den Job seit 28 Jahren. Mhm. Und es gibt Leute, die mich von Anfang an begleiten. Auch Mary Rose liebe ich auch.
Ah, ja.
Also das sind dann so wie so, sind keine Freunde, aber es ist schon
like coming home.
Sehr nahe. Mhm. Ne? Also weil man einfach so, nicht, das geht bei, von 0 auf 100. Ne? Man braucht keine Aufwärmphase. Ja. Und ja, das ist eben dann nett und lustig. Und ja, das ist für mich auch so entspannend. Es gibt, also ich finde jeden Gast im Grunde toll. Also ich finde auch die Gäste gut, wo ich mich eben intensiv darauf vorbereiten muss und wo es um ein Thema geht, weil ich das einfach spannend finde, auch eine intellektuelle Herausforderung. Ich finde, mag auch Leute, die meinen, also unbekannte Gäste, die haben wir auch immer wieder, so die ein besonderes Schicksal haben oder ein tolles Abenteuer hinter sich haben. Also da ist es eine unwahrscheinliche Bandbreite. Also im Grunde mag ich am liebsten, wenn eine Woche, eine Das-Woche oder auch eine Runde in der NDR Talkshow so gemischt ist, dass aus allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen und thematischen Bereichen da Dinge zusammen, also Leute zusammenkommen. Das ist für mich am anregendsten. Dann habe ich nach so einer Woche oder nach so einer zweistündigen Sendung das Gefühl, ich habe unheimlich was dazugelernt.
Genau. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Das macht es für mich auch so spannend mit dem Podcast, weil ich auch unterschiedliche Gäste habe. Ne, da muss man sich immer ein bisschen vorbereiten nochmal und dann lerne ich selber nochmal was oder mal vertieft sein Wissen, weil wir reden ja auch sehr viel über nur Finanzthemen. Ja. Und da lerne ich auch noch. Ja, also wir haben neulich einen Podcast gemacht zum Thema betriebliche Altersvorsorge. I'm not a pro. Ja. Also das musste ich dann auch erst nochmal alles lernen, aber das macht es, finde ich, total spannend. Was ich natürlich auch toll finde, sage ich auch ganz ehrlich, was natürlich als gestandene bunte Leserin, ja, ich natürlich mir auch immer angucke, ist, wenn Schauspielerinnen oder Schauspieler zu euch zu Gast sind, die wollen natürlich immer ein Buch verkaufen, einen Film promoten, wie auch immer. Das sollen sie auch machen. Aber eigentlich wollen wir doch wirklich nur wissen, ne? Wer mit wem, wer kriegt ein Kind und so weiter. Und aber das wollen die natürlich nicht so gerne erzählen. Ne? Wie kriegst du es da hin oder versuchst du es überhaupt, ein bisschen denen noch was zu entlocken, was uns sonst noch interessiert?
Versuche ich immer. Aber man weiß ja vorher, man kennt ja seine Pappenheimer auch. Man liest, in der Vorbereitung sieht man ja schon, das ist eine Person, die überhaupt kein Problem damit hat, darüber zu reden, über das ganze Private. Oder man sieht die sehr verschlossen oder der... Und da wird es schwierig. Ne? Manche sagen im Vorgespräch auch schon, die und die Themen sind tabu. Ne? Das gibt es auch immer wieder. Und dann versuche ich es natürlich trotzdem auf eine freundliche Art und Weise, so ein bisschen so durch die Hintertür, trotzdem was rauszukriegen. Und wenn ich aber merke, die Person blockt ab und will das auf gar keinen Fall und wird ärgerlich, dann fällt ja ein Vorhang runter und dann werden die zickig und dann macht das Gespräch keinen Spaß mehr. Aber ich versuche es immer, also ich habe da so meine Methoden.
Die wir jetzt nicht verraten.
Für mich gibt es auch eine Grenze. Also wenn jetzt, also ich finde so Intimitäten, die interessieren mich sowieso nicht. Also mich interessiert natürlich, wie lebt jemand, was hat jemand für eine Einstellung, was mit der Familie, wie wird das aufgeteilt, Familienleben und Beruf und wo fährt jemand gerne in Urlaub hin und lauter solche Dinge, Hobbys. Klar interessiert mich das, aber also so, es gibt eine Grenze für mich. Ja. Ne? Dinge, und die Grenze ist Dinge, über die ich selber nicht so gerne erzählen würde, frage ich auch nicht. Es sei denn, jemand hat schon 20 Interviews gegeben über die fünfte Fehlgeburt oder sowas. Ne? Das gibt's ja auch Leute, die müssen damit raus oder ihre Krebserkrankung oder was auch immer. Dann frage ich dann natürlich auch nach, ne? Weil ich ja dann sehe, sie möchten es gerne. Ja. Aber ansonsten gibt's so Themen, wo ich sage, nö, das muss ich jetzt nicht wissen.
Ja, es hat ja auch was mit Respekt zu tun, ne?
Genau.
Also, wenn jemand offener ist, gut, aber man will ja doch ein bisschen was hören und mich stört's manchmal, sage ich da ganz ehrlich, wenn ich merke, dass das nur so eine PR-Abspulerei ist von jemandem. Das stört mich, wo du überhaupt gar nicht die Persönlichkeit irgendwie kennenlernst. Ja, das mag ich dann gar nicht, weil dann denke ich mir, du bist mir einfach zu glatt. Und dann wirken manche für mich auch unsympathisch. Also ich denke, für mich, so für so einen Promi, musst du schon ein bisschen eine Mischung haben aus ein bisschen was von dir zeigen und trotzdem noch du bleiben, ja. Weil sonst, glaube ich, wirkt es sehr aufgesetzt. Also das stört mich bei manchen.
Ja, auf jeden Fall. Und das finde ich eben in Amerika einfach besser, weil wenn man amerikanische Talkshows kennt, ich finde, die Amerikaner sind viel professioneller, was das Talken angeht. Die liefern einfach ab, die kommen da hin und wenn sie keine Lust haben, das mitzumachen, dann gehen sie gar nicht erst hin.
Genau.
Und bei uns ist es so, da hat man das Gefühl, Leute sind manche sind missmutig, lustlos und werden da hingeprügelt von ihrer Agentur oder ihrem Verlag und wollen aber eigentlich gar nicht. Ja. Und das finde ich doof. Also ich hatte ja schon auch mal Roger Moore da oder so, ab und zu hat man ja mal Amerikaner der Roger Moore zum Beispiel oder David Hasselhoff, das sind super Gäste. Die sind so top professionell. Ja. Also die liefern ab einen nach dem anderen, sind witzig, sind charmant. Ja. So, das finde ich toll. Also das würde ich mir manchmal ein bisschen mehr auch von deutschen Leuten im Showgeschäft wünschen, dass die einfach sagen, das ist ein Spiel und ich spiele das mit, wir spielen das beide und dann funktioniert es.
Ja, die nehmen das ein bisschen zu ernst, die Deutschen, ne? Viele Deutsche. Also ich glaube, die Amerikaner haben da mehr eine Leichtigkeit aber so ein David Hasselhoff, ich glaube, der liebt dieses Spiel. He loves the game, ja. Und deshalb kann er das, glaube ich, auch viel leichter machen. Und ich mag das auch. Ich gucke auch gerne Ellen DeGeneres oder früher mal Oprah. Ja, weil das ist so eine Leichtigkeit mit dem Geplänkel, würde ich jetzt mal sagen. Da willst du gerne zuhören, ne?
Ja, genau. Also das mag ich eben auch, diese Art von Gespräch.
Ja, ja. Ich glaube, manche sind hier in Deutschland ein bisschen da verkrampft. Aber du bist ja selber auch ein bisschen Schauspielerin. Ich habe ja geschaut, du hast in so ein paar kleineren Rollen mitgespielt.
Ach, so Großstadtrevier, oder?
Ja, Großstadtrevier und stand, ich habe bei Wikipedia mir natürlich angeschaut und dann stand drin, es gab so ein paar kleinere Rollen und das fand ich eigentlich auch ganz cool. Wie fühlst du dich damit, in so einer anderen Rolle da zu schlüpfen?
Ich kann das gar nicht.
Gar nicht? Okay.
Ich bin überhaupt nicht. Ich bin so untalentiert. Ich finde das toll. Ich fand natürlich, ja, früher auch in der Theater AG, in der Schule und so, weil ich Schauspielerei einfach auch faszinierend finde. Ich habe auch meine Examensarbeit über Theater geschrieben. Also ich habe mich immer schon für Schauspiel interessiert. Aber ich habe ganz sehr schnell gemerkt, dass ich vor der Kamera als Schauspielerin, das ist nicht mein Talent. Also man weiß ja, muss ja wissen, wo die Talente liegen. Und das gehört nicht zu meinen herausragenden Talenten. Mhm. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich gerne mal so einen Ausflug mache. Also Großstadtrevier war ich 2 oder 3 Mal dabei. Okay. Bei Harpe Kerkeling habe ich mitgespielt in diesem Film. Wie hieß der nochmal? Irgendwas mit Horst Schlemmer.
Ah ja, geil. Ich liebe Harpe Kerkeling. Ich finde es so schade, dass der nichts mehr macht. Ich liebe Harpe
Kerkeling. Sehr schade, ja. Und der hatte mich gefragt und da habe ich gesagt, klar mache ich das. Aber ich, wenn ich mir das hinterher angucke, denke ich, oh Gott, nein. Ich bin einfach noch nicht talentiert. Aber lustig ist es.
Ja, ich stelle mir das
zu sehen. Also man sieht nämlich dann auch, also ich habe ganz schnell gesehen, dass das für mich kein Beruf wäre, weil man so wahnsinnig viel warten muss. Oh, das ist so ermüdend. Die müssen so viel warten, die Schauspieler. Dann nochmal der Take und nochmal der Take und dann wird wieder umgebaut. Und da sitzt man, man sitzt wirklich 80% der Zeit nur rum und da bin ich zu ungeduldig zu. Ich gehe lieber Maske, zack, in die Sendung rein, Sendung durchziehen, fertig. Also ist mir lieber.
Also was ich mir schwierig vorstelle, ist, dass du dich ja in so eine fremde Situation reinversetzen musst und dann so tun musst, als ob. Und das würde mir, also ich hätte überhaupt kein Talent dafür, das würde mir sehr schwer fallen. Könnte mir vorstellen, dass das vielleicht für dich auch so ist, weil du so ein natürlicher, spontaner Mensch bist und da musst du jetzt in eine Situation, wo du vielleicht komplett wo ganz anders stehst persönlich, musst du jetzt jemand anders geben. Das
genau,
mir schwierig
man muss
vorstellen.
Ja, man kann nicht, man muss eine Rolle spielen und ich spiele halt nicht, keine Rolle. Ich bin ja immer ich selbst, ob ich im Fernsehen bin oder im normalen Leben und das erleichtert es natürlich auch. Ich kann nicht so gut, also ich könnte auch keine Moderatorin spielen oder mir überlegen, ich möchte jetzt so rüberkommen oder so rüberkommen. Das ist mir alles viel zu lästig.
Ja, ja, kann ich sehr gut verstehen. Du hast ja auch noch lange eine andere Show gemacht. Also du hast ja die NDR Talkshow, über die haben wir schon gesprochen, schon seit 12 Jahren, habe ich das richtig? Nein, andersrum.
Meine Sendung, ich mache die Talkshow am Freitagabend, mache ich ja schon seit 23 Jahren.
Krass.
Aber die war ja, die hieß ja früher anders. Das ging ja los mit Hermann und Tietjen, dann hieß sie die Tietjen und die Baba, dann hieß sie, Tietjen und Hirschhausen.
Genau, kenne ich auch noch. Ja.
Tietjen und Pommes.
Ja, genau.
Und jetzt, seit ich das mit Jörg Pilawa mache, haben wir die Sendung einfach zusammengelegt mit der klassischen NDR-Talkshow, die ja Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burkhardt moderieren, haben wir das alles zusammengelegt. Wir sind jetzt ein Team, eine Redaktion, heißt alles NDR-Talkshow, kommt alles aus Hamburg und ich meine, der Sendeplatz war immer schon derselbe, die hieß nur anders, die Sendung. Und jetzt sind wir aber auch so, tauschen wir auch manchmal die Moderatoren durch. Also wenn einer nicht kann, ich habe das schon mit Barbara gemacht, ich habe das schon mit Hubertus gemacht, Jörg hat schon mit Barbara, macht es demnächst mal mit Hubertus.
Jeder macht mit jedem.
Das ist eigentlich ganz praktisch. Wir kennen uns alle gut. Und wir haben es auch schon zu viert gemacht. Also das ist das ist eigentlich ganz schön. Und den Leuten ist es sowieso egal, ob das jetzt 3 nach 9 heißt oder Tietjen und oder in der Talkshow. Also ich bin auch schon angesprochen worden, ach, Sie sind doch die Bettina Schöneberger von 3 nach 9. Wir gucken Sie ja immer. Also das ist den Leuten im Grunde Schnuppe, wie das heißt.
Den Hubertus habe ich mal im Flugzeug getroffen vor einigen Jahren. Da ist mir was runtergefallen, der war sehr galant. Hat
ja,
es aufgehoben, habe ich gedacht, was ein charmanter, freundlicher Mann. Also das ist mir ich habe ihn natürlich erkannt, woher sollte er mich kennen, ja. Aber dann habe ich ihn immer noch, ich gucke den halt auch immer mal, der wechselt sich ja ab mit der Barbara Schöneberger. Aber vielleicht ist das was ich eigentlich sagen wollte, du hattest ja auch lange, 12 Jahre, das war das, die im NDR 2, Tietjen Talk.
Ja, ja, genau, das habe ich geliebt, die Sendung.
Ja, und das haben die eingestellt und da hieß es auch Sparmaßnahmen. Ja, schade. Leider. Oder? Wie geht's dir damit? Das war doch so erfolgreich auch.
Ja, das war sehr erfolgreich und hat mir auch riesen Spaß gemacht. Aber dann kam Corona, dann wurde es erstmal, pausierte die Sendung, weil das ja alles mit den Kontakten schwierig war und weil wir auch nicht live waren. Und dann kam der Sparhammer. Der NDR muss ja irrsinnig viel Geld sparen. Es gab ja auch groß in der Presse verkündet. Ja, und dann mussten sie halt gucken, wo können wir sparen? Und bedauerlicherweise wurde diese Sendung eingespart, weil also das würde jetzt zu weit führen, zu erklären, ja, warum die teurer ist als andere Radioprogramme. Mhm. Aber es fand ich unglaublich schade. Also ich habe das so gerne gemacht. Ich mache so gerne Radio. Also ich finde, es ergänzt sich so gut, Fernsehen und Radio. Mhm. Und deswegen habe ich auch überlegt, ob ich mal einen Podcast mache. Genau. Ich habe natürlich viel zu tun. Also ich mache ja auch noch, ich schreibe noch wieder ein neues Buch und ich habe auch noch eine Campingsendung. Also ich habe viel zu tun, aber es tut mir irgendwie leid. Ich würde doch sehr gern auch weiter Radio machen. Mhm. Also ich bin da noch dran, vielleicht jetzt nicht sofort, aber ich würde schon gern, wenn auch unregelmäßig. Und wenn als Podcast, ist ja egal, es gibt ja so unendlich viele Podcasts wie dieser hier zum Beispiel. Genau. Auch. Also man kann ja mittlerweile auch so viel selber machen. Man muss ja gar nicht unbedingt an eine Sendeanstalt angedockt sein.
Ganz genau.
Und Tietjen Talk war eben ein tolles Format, weil es irrsinnig viel gehört wurde sonntags morgens und ich eben auch unheimlich viel Feedback bekommen habe von ganz vielen Leuten, die gar nicht so viel Zeit haben, fernzusehen. Die hatten aber Zeit, sonntags morgens in Ruhe beim Frühstück meine Sendung zu hören. Ne?
Ja, naja, das verstehe ich so gut. Aber da ist ja noch nicht alle Tage Abend. Weil Podcasts sind ja total en vogue und viele Promis haben ja auch einen Podcast. Und ja, die Barbara Schöneberger hat ja auch einen, den höre ich auch ab und zu mal. Genau. Weil ich will ja auch nicht mehr immer mich mit Geld beschäftigen, sondern ich will auch einfach mal nur lachen. Ja. Und dann höre ich da ab und zu bei der Barbara Schöneberger mal rein und lache mich da fett. Neulich hatte sie irgendwie den Güte-Maria Kretschmer und das war so lustig, ja. Und das muss ja auch nicht immer Sinn ergeben, aber es ist einfach dann mal nett zuzuhören.
Unterhaltsam, Unterhaltung halt. Ne?
Absolut, finde ich total cool. Also Sparopfer, aber es ist noch nicht aller Tage Abend. Aber beim Sparen sind wir schon fast bei unserem anderen Thema. Du bist ja auch sehr glücklich verheiratet, das finde ich toll. Du bist schon lange verheiratet, hast mit deinem Mann zwei inzwischen erwachsene Kinder. Das haben wir ja in unserem Gespräch, als wir uns in Hamburg sahen, ja festgestellt. Und meine Frage ist, hast du eigentlich immer Vollzeit gearbeitet, als du Mutter wurdest? Wie habt ihr das strukturiert? Mit deinem, wie du ja eben schon selber sagtest, du bist ja sehr viel beschäftigt auch.
Ja, also mein Mann hat ja das gemacht. Mein Mann, wir haben ja damals beschlossen, Rollen zu tauschen, weil er in einer ganz anderen beruflichen Situation war als ich und das einfach Sinn ergab, dass ich meine Jobs weitermache und bei ihm war das jetzt sowieso nicht so, so eine ideale Arbeitssituation in dem Moment. Und dann haben wir gesagt, wir probieren das mal aus, dass er sich kümmert ums Kind und ich weiter arbeite. Und der Vorteil ist natürlich bei meinem Job, dass ich ja freiberuflich bin und immer schon war und deswegen immer nur wochenweise. Also ich habe dann eben eine Woche das von Montag bis Sonntag, dann habe ich wieder eine ganze Woche frei. Ah. Dann habe ich irgendwann die Talkshow, was ja auch nur ein Tag ist. Das heißt, ich hatte schon ziemlich viel frei auch dazwischen. Aber an den Tagen, wo ich arbeiten musste, brauchte ich mir eben keine Gedanken zu machen, was ist mit dem Kind oder später auch den Kindern, weil das alles mein Mann gemacht hat. Das war schon ganz toll für mich. Also das war für uns ein ideales Lebensmodell, weil er auch festgestellt hat, dass er doch ein starkes Freiheitsbedürfnis hat und so und gar nicht so ein Mensch ist, der sich gerne in Hierarchien einordnet und auch die Karriere über alles stellt. Also so war mein Mann noch nie. Und dann hat das gepasst bei uns, hat das super gepasst. Und so ist das dann, ist das einfach immer weitergelaufen. Und die Kinder haben sich auch sehr wohl gefühlt. Die sind sehr früh zur Selbstständigkeit erzogen worden. Ist mir dann immer wieder aufgefallen, im Vergleich zu anderen, wo die Mütter dann am Hebel waren. Mütter neigen doch, das habe ich ja bei mir auch gemerkt, doch mehr zum Glucken und sich kümmern und alles den Kindern, alle Steine aus dem Weg räumen und so. Ja. Und das war schon lustig, weil in den Wochen, wo mein Mann dran war, also komplett zuständig war, da hat er dann in der Ecke gesessen und Zeitung gelesen, die Kinder haben sich beschäftigt und oder auf dem Spielplatz haben sich die anderen Mütter, die hatten dann immer die Möhrenschnitzchen dabei und die Feuchttüchlein und die Apfelstückchen und Kekse. Mein Mann brauchte nie was mitzunehmen, der war immer der Hahn im Kopf. Und wenn ich dran war, habe ich natürlich bemüht, mich dann eine besonders gute Mutter zu sein. Also die hatten, glaube ich, von beiden immer etwas und das hat denen sehr gut getan, den Kindern. Aber heute ist es noch so, wenn es um organisatorische Dinge geht, ich meine, die sind erwachsen, die sind fast 24 und 26. Wenn es aber um organisatorische Dinge geht, ob es nun Geld ist oder ob es ist, wo finde ich eigentlich das und wo bekommt man das und dann rufen die immer meinen Mann an. Weil er einfach zuständig ist. Witzig, ne? Ja, da komme ich gar nicht drauf, mich zu fragen, weil die wissen, das weiß Mama sowieso nicht.
Ich finde das sehr, sehr lustig. Das hört sich so ein bisschen an wie meine eigene Ehe. Ja, gut, mein Mann hat sich auch immer gerne um die Kinder gekümmert. Der hat zwar gearbeitet und hatte auch eine Karriere, auch eine tolle Karriere. Aber das war nie so sein Herzblut. Ja, und wir haben da auch oft drüber diskutiert, warum bleibst du nicht ganz daheim? Ne? Eigentlich, ich habe ja immer viel Geld verdient. Aber wir waren dann, das wollte er eigentlich nicht, weil er gesagt hat, er wollte dieses Bild nicht vorleben. Ne? Also das war so der Macho-Amerikaner in ihm. Ne? Was ich sehr, sehr bedauerlich fand, weil er eigentlich dafür viel besser geeignet war als ich.
Ja, lustig, ne? Also das ja. Aber interessanterweise war das bei uns eben auch in den ersten Jahren, ich meine, das ist ja nun schon lange her, diese Kinder sind 94 und 97 geboren, ja. In den ersten Jahren war das schon so, dass mein Mann auch komisch angeguckt wurde und gefragt wurde, warum arbeitest du eigentlich nicht und wann willst du eigentlich mal wieder anfangen? Und das war, da war schon, wir waren schon echt Exoten.
Ja.
Und dann hat es irgendwann sich aber so umgedreht, dass wir dann bewundert wurden dafür. Mein Mann wäre toll und das würde ich auch gerne. Und aber viele Männer, das hat natürlich auch was mit der Konstellation zu tun. Wenn jetzt die Frau deutlich mehr verdient, so wie das bei uns war, dann ist es ja was ganz anderes, als wenn die Frau in einem Beruf ist, wo dann wirklich die Familie sich extrem einschränken müsste, wenn der Mann zu Hause bliebe. Ne? Also das spielt natürlich auch eine große Rolle. Und mein Mann hat immer gesagt, im Gegenteil zu deinem anscheinend, der hat gesagt, was soll ich jetzt für so ein paar Kröten nach 10 Jahren, wo ich 10 Jahre raus bin als Flugzeugbauingenieur, soll ich da wieder irgendwo anfangen als kleiner Ingenieur und den ganzen Tag arbeiten und verdienen einen Bruchteil von dem, was du verdienst? Das ist doch, macht doch gar keinen Sinn.
Ja, da hast du aber, aber da hast du einen, ich würde jetzt mal, wie die Judy Williams in einem Interview mit mir mal gesagt hat, sie hat einen sehr erwachsenen Mann. Das fand ich eine sehr, sehr toller Ausdruck. Und so hast du auch einen erwachsenen Mann. Ja, also du wirklich das sieht und abwägt und einfach da die bessere Entscheidung getroffen hat. Aber bei meinem Ex-Mann war das nicht so der Fall. Der hat sich damit schwerer getan. Aber ich finde, das war auch ein Grund, warum ich heute auch dieses Gespräch mit dir führen wollte, weil ihr zu Zeiten, wo man dieses Konstrukt in einer Ehe nicht die Norm war, was sie heute auch immer noch nicht ist, einfach auch nochmal darüber zu sprechen, weil ich erlebe, dass in meinem täglichen Business es immer noch so viele junge Frauen hadern mit dieser Idee, auch im Übrigen die Männer, wie ich es gerade von meinem Ex geschildert habe, weil sie dann denken, sie müssen Karriere machen. Ja, ich sage immer, die fühlen sich verdammt, sich über ihre Visitenkarte zu definieren. Das finde ich schade. Ja? Sag mal, mach das, was für dich als Paar funktioniert. Und wenn die eine Vollpower Karriere machen will oder er, und dann macht das halt. Man muss halt dann nur gucken, wie man es mit dem Geld macht. Und dann sind wir ja beim nächsten Thema. Ja, ja, weil das ist ja, viele sagen, wie dein Mann gesagt hat, lohnt sich nicht, für die Backkröten arbeiten zu gehen. So eine Situation haben ja viele Frauen. Und dann ist aber eine Diskussion zu sagen, so, wie führe ich denn jetzt so eine Ehe? Was hat das jetzt für finanzielle Konsequenzen? Ja, mache ich dann einen Ehevertrag? Wie regle ich das? Ich weiß nicht, ob ihr da drüber gesprochen habt, über sowas, oder ob du das hier erzählen möchtest, weiß ich jetzt nicht. Aber oder habt ihr das einfach so gemacht, was euch sinnvoll erschien, und habt das nicht weiter verfestigt, rechtlich oder so?
Nö. Ja. Also wir haben keinen Ehevertrag. Ich weiß, du plädierst ja dafür, dass man das macht. Aber das haben wir nie, wir haben das nicht gemacht. Weil wir, als wir geheiratet haben, wussten wir auch noch gar nicht genau, in welche Richtung das gehen würde. Und wir haben alles gemeinsam, uns gehört alles gemeinsam. Wir haben, es war irgendwie nie ein Thema für uns, das Finanzielle, nie. Also wir haben da, ich glaube, irgendwie klar, wer sich eher kümmert, weil mein Mann das eben besser kann. Also er sagt immer, er kann es auch nicht, aber er kann es ein bisschen besser als ich. Wir sind halt nicht so,
es ist halt nicht so konventionell.
Also wir haben viele Leute in unserem Freundeskreis, die es anders machen, sag ich mal so. Also die da sehr viel mehr sich auch mit Geld beschäftigen. So, bei uns läuft es einfach so, wir haben genug, also wir finden, wir haben genug und uns geht gut und machen uns da gar nicht so groß zum Kopf rum.
Ja, ich glaube auch, dass vor Jahren, so vor 20, 30 Jahren, man das auch nicht so in der Tiefe thematisiert hat, es sei denn, man kam aus einer vermögenden Familie, da war das mit den Eheverträgen nicht so ein Thema. Ja, dann hat man das einfach, it went ahead, das ist also vor sich hingerollt, und heute ist das aber anders, einfach auch, weil sich auch die Gesetzeslage verändert hat, und von daher erleben wir schon, dass sehr viele junge Frauen sich diese Fragen stellen, zu Anwälten gehen, die sich versuchen, sich zumindest oft auch heimlich, kriegen wir gesagt, sich im Vorfeld schon mal beraten.
Heimlich?
Ja, ja, weil es so ein sensibles Thema ist, ne? Und sich dann darüber Gedanken zu machen, die Männer sagen dann, wie unromantisch, machst du ja am Anfang schon Gedanken ums Ende und so weiter. Also es ist emotional besetztes Thema, und von daher, ich sage immer, ist egal, wie du dein Familienleben führst, das ist deine persönliche Entscheidung, aber du musst halt wissen, was es für persönliche oder finanzielle Konsequenzen hat. Und dadurch, dass wir heute halt Scheidungsgesetze haben, die sich in 2008 verändert haben, ja, wo eigentlich kaum noch nachehelicher Unterhaltsanspruch besteht, dann ist das halt schwierig, wenn in der Regel die Frauen halt diese Rolle wählen, wo sie wenig arbeiten und dann aber erwartet sind, wie dein Mann, der 10 Jahre nicht gearbeitet hat, die Ehe geht kaputt, da muss er wieder Flugzeugingenieur werden. Und das funktioniert eben nicht. Aber so ist die Gesetzeslage, ja, vereinfacht ausgedrückt. Ja. Und deshalb muss man sich schon heute, glaube ich, ein bisschen mehr Gedanken machen, als das in meinem und deinem Fall noch der Fall war. Aber
ja,
was
also
auch,
ich würde, als wir, das ist ja auch eine andere Zeit, also jetzt noch ein, was sollen wir nach, wie lange sind wir verheiratet? Fast 30 Jahre verheiratet, also jetzt noch ein Ehevertrag wäre, das wäre, also würde ich für unsinnig halten, weil es deutet sich nicht an, dass unsere Ehe nicht weiter hält. Also,
ja, das stehe ich gut. Und vor allen Dingen, deine Kinder sind etwas geworden. Das ist ja auch immer wichtig, ne? Das gibt ja immer genau. Noch unseren Mythos der Rabenmütter. Und ich habe ja auch zwei Kinder, die in ähnlichem Alter sind. Und hey, die sind weder Alkoholiker noch drogenabhängig. Also irgendwie geht's doch. Ja, muss man den deutschen Frauen sagen, du kannst arbeiten und Kinder kriegen, es geht. Ja. Aber ich hatte, wir haben schon ein bisschen über das Geld gesprochen, da würde ich gerne mal drauf zurückkommen. In einer deiner Sendungen, die ich natürlich eifrig geguckt habe, fiel irgendwann mal der Satz, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer zu Besuch war, und da ging es um die Geldanlage. Und da sagtest du, ach, das macht mein Mann. Dachte ich mir, diese tolle Bettina Tietjen sagt so einen Satz. Da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Entschuldigung. Aber erklär uns doch mal auf, wie ist es denn jetzt wirklich so mit dem Geld?
Naja, also das ist so, wie ich das eben schon gesagt habe, durch diese diesen Rollentausch und diese Rollenverteilung bei uns, hat mein Mann eben diese Dinge übernommen. Also er ist ja viel mehr zu Hause gewesen immer und hatte Zeit, sich auch mit sowas zu beschäftigen. Also mit Geld, wir haben ja jetzt auch keine Millionen, die man aufwendig anlegen müsste. Aber was so überhaupt das sich ums Geld kümmern angeht, das hat mein Mann, aber die ganzen Buchhaltung, Steuern und sowas alles, ne? Das macht er eben, hat er von Anfang an übernommen. Und ich war ja auch, hatte dann, wenn ich frei hatte, mehr Lust, mich um die Kinder zu kümmern, als um irgendwelche Geldanlagen. Ne? Also und das ist einfach so geblieben.
Hast du delegiert?
Automatisch so, ja, sozusagen. Genau, weil er nämlich es eigentlich auch gar nicht so wahnsinnig gerne macht. Aber ich habe dann gesagt, ich kann nicht alles machen. Also da hat sich dann ergeben, seine Aufgaben, meine Aufgaben. Und so sind wir eigentlich immer ganz gut gefahren, muss ich sagen.
Ja, genau. Hast du sehr erfolgreich delegiert, aber so ganz unbeleckt bist du ja gar nicht, wie ich ja aus unserem Gespräch bei euch vor Ort auch weiß. Nur für alle jetzt, die das zum ersten Mal hören, bist du eher eine Sparerin oder bist du jemand, die lieber investiert?
Ich würde sagen beides. Also so eine Kombination. Also ein bisschen Sicherheit finde ich ganz gut, wenn man so ein Backup hat. Aber ich glaube, da zum Beispiel sind wir ein bisschen unterschiedlich, mein Mann und ich. Also wir diskutieren manchmal darüber. Ich glaube, ich würde, wenn ich es alleine entscheiden, also wenn ich jetzt dafür zuständig mich fühlen würde, würde ich, glaube ich, eher auch mal so ein bisschen in Richtung Risiko mehr gehen. Weil ich lese da manchmal was. Ich lese eigentlich den Wirtschaftsteil und Finanzteil nicht so gern. Aber manchmal sticht einem ja was ins Auge und denkt man, ach, das ist interessant. Also jetzt in letzter Zeit ging es mir so, was diese Biochemie, diese BioNTech durch den Impfstoff, diese ganze Branche angeht. Da habe ich mir das auch mal durchgelesen, was das eigentlich für eine Firma ist und was da für Leute hinterstehen und dass das eben als Risikoinvestition gilt, in diese Richtung zu investieren und so. Das fand ich ganz spannend. Also insofern, wir reden schon manchmal drüber, was haben wir eigentlich, also was könnte man, wir machen das ja alles über die Bank, ne? Also das macht alles wir haben da sehr gute Sachbearbeiter, denen wir auch vertrauen, aber man diskutiert mit denen ja auch mal, ne? Man trifft sich ja mal und dann sage ich auch mal, wäre mir hier lieber ein bisschen mehr Nachhaltigkeit und so, man muss schon wissen, finde ich, wo das Geld investiert wird. Ne? Also gar nicht unbedingt nur auf den Gewinn orientiert, sondern ich möchte auch keine Firma unterstützen, wir hatten zum Beispiel vor langer Zeit, das möchte ich vielleicht gar nicht so, egal. Also ich möchte keine Firma unterstützen, deren Werte ich nicht unterstütze. Also die für mich Sachen machen, die ich nicht gut finde. Ne? Also die ich von meiner Weltanschauung her nicht gut finde. Das ist mir auch wichtig.
Ja, das ist für viele Frauen, also für Frauen wichtiger als für die meisten Männer. Also wir würden jetzt sagen, nachhaltig zu investieren. Ja. Und dann zum Beispiel keine Atomwaffenhersteller oder wenn man Umweltschutz wichtig ist, dass man also da gezielte Industrien meidet. Das tun viele Frauen lieber als die Männer. Das ist unsere Erkenntnis. Aber ich finde es sehr gut, dass du auch sagst, du möchtest Akzente setzen. Wenn du was gut findest, wie so ein Biotech, da muss man ja nicht sein ganzes Geld reinpacken, also ohne dass ich jetzt die Aktie genau analysiert hätte. Aber dass man da vielleicht einen Teil reinpackt und einfach, weil man sich dafür interessiert, ich mache das auch so. Ja, also das wäre jetzt auch so eine Frage, bist du eher so strategisch aufgestellt, dass du sagst, so, hier ist jetzt hier mein Notgroschen und das ist für das Alter und hier und da, oder machst du es eher so ein bisschen mehr nach Bauch?
Ich würde mehr nach Bauch machen, mein Mann ist, glaube ich, da mehr rational, der ist da sehr organisiert, aber wir reden ja auch ab und zu drüber. Ich finde, es hört sich alles gut an. Es sieht so, also ich finde schon, Sicherheit ist wichtig, vor allen Dingen, wenn man zwei Kinder hat, die sind ja beide noch nicht fertig mit Studium und wenn man vielleicht irgendwann mal Enkel hat und ich kann ja auch nicht davon ausgehen, dass ich noch ewig so weiterarbeite in dem Tempo und in dem Umfang, wie ich das jetzt tue und auch noch weiter so viel Geld verdiene, also muss man ja auch dran denken. Das Alter kann lang sein und ich habe es bei meinem Vater gesehen, mein Vater war Architekt, aber angestellt, der hatte auch jetzt nicht so eine Riesenrente und war dann ganz dement am Ende die letzten Lebensjahre. Ein Altersheim kostet viel Geld, Pflege kostet viel Geld und man möchte auch nicht irgendein Seniorenheim, beziehungsweise möchte man natürlich Pflege zu Hause. Das ist alles ein riesen Kostenfaktor und da muss man schon dran denken, dass man dafür Geld braucht, dass man da rechtzeitig was zurücklegt. Ja, und das habe ich nun dadurch ganz klar gelernt.
Das ist ein wichtiges Thema, hast ja auch ein Buch drüber geschrieben, ne? Unter Tränen gelacht, mein Vater, die Demenz und ich, hatte ich auch mir angeschaut nochmal. Und das, aber Pflege ist bei uns, bei Her Money auf unserer Seite, ist es eine der top gelesenen Themen. Auch weil wir immer so ein Pflegekosten, schreiben über Pflegekosten und sowas. Also das ist ja immens und ich erlebe es ja auch in meinem Umfeld, ne? Wie du das erlebt hast, dass das schon sehr geht ins Geld, ja. Und man als Kind hat man ja dann auch eine Verantwortung, ne? Früher war es ja immer so. Eltern haften für ihre Kinder, das ist dann mal leicht umgekehrt, ne? Und das ist nicht so
ganz ziemlich schnell dreht sich das rum dann auf einmal.
Ja, das ist dann auch erschreckend.
Muss man erstmal mit klarkommen. Mhm.
Vielleicht noch, bevor wir nochmal auf dein anderes Buch kommen, bist du eher so Fonds, ETF-Fan, Aktien-Fan? Was ist so deine bevorzugte Anlageform? Oder all of the above, von jedem so ein bisschen?
Fonds, ich finde Fonds gut. Also ich finde Fonds, diese ETF-Farbe haben wir jetzt nicht. Wobei ja, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man ETF hat, dann verdient ja keine Bank dran. Ne? Also wenn das ist ja immer der Unterschied, ob ich jetzt mein Geld der Bank gebe, die nimmt auch Geld dafür, dass sie das alles für einen macht. Und wenn man selber sagt, ich nehme das selber in die Hand, dann unterm Strich hat man vielleicht dann mehr. Ich weiß es nicht. Also wir haben Fonds und wir gucken drauf, was in den Fonds drin ist. Und wenn die gut laufen, dann besteht ja auch gar kein Grund, das zu ändern.
Genau, na gut, also wenn ihr über die Bank geht, die Bank hat ja eine Beratungsleistung, die kostet natürlich Geld, deshalb werden da auch mehr reguläre, aktiv gemanagte Investmentfonds, würden wir sagen, angeboten. Man bekommt aber auch ETFs bei der Bank, weil die haben ja keine Ankaufsgebühren wie die anderen, aber dann vielleicht in einem verwalteten Mandat oder so irgendwie, also irgendwo muss ja die Beratungsleistung dann vergütet werden, also ETFs bekäme man schon, aber die werden oft dann direkt gekauft, gehst du zu einer Direktanlagebank. Gibt es ja ein paar in Deutschland und kauf sie wie eine Aktie.
Ja, das ja. So ein bisschen vielleicht, wenn ich weniger arbeiten, wenn ich ein bisschen mehr Zeit mal habe, dann beschäftige ich mich vielleicht mal ein bisschen intensiver mit diesen ganzen Geldangelegenheiten. Eigentlich ist es ja ganz spannend, wenn man da sich so ein bisschen reinfuchst, ne, ist das schon ganz interessant, was es alles für Möglichkeiten gibt.
Ja, das finde ich auch total spannend. Also das ist ja, was mich hier so schon so lange am Leben hält. Weil ich eben bin interessiert an politischen Themen, an wirtschaftlichen Themen und ich finde, das ist so ein stimmiges Gesamtbild. Diese Wirtschaft ist ja nichts in Isolation, das bewegt uns ja jeden Tag und das macht, finde ich, für mich die Faszination aus und so lege ich dann auch entsprechend an. Also das finde ich immer wieder interessant, aber wenn du soweit bist, you know where to find me. Es gibt ganz viel Info bei uns und schauen wir mal, was wir dich da ein bisschen unterstützen können. Aber lass uns doch nochmal abschließend über dein Buch sprechen, weil nicht das, was du mit deinem Vater geschrieben hast, sondern du hast ja ein neues Buch auch, Titin auf Tour, warum Camping mich glücklich macht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das würde mich auch interessieren. Warum
dich
Camping?
Ja,
Camping ist so ganz und gar nichts für mich. Habe ich ganz schlimme Assoziationen.
Also ich liebe das. Wir machen seit 30 Jahren Camping und aber wir fahren jetzt ja nicht mit dem Rucksack und mit dem Zelt los. Ne? Das muss man auch sagen. Wir haben so ein selbst ausgebautes Wohnmobil, was ja mittlerweile auch im Fernsehen schon, durchs Fernsehen schon bekannt ist, weil ich ja eine Sendung drei Folgen gemacht habe, Teaching Camp. Das mache ich dieses Jahr mache ich nochmal sechs Folgen.
Ach, ist das dieser Camper? Den habe ich mir angeschaut.
Das ist der Camper, der mit dem
Gelben Streifen. Wo du das Bett dann ausrollen musst und so weiter.
Ja, genau. Das ist unser 20 Jahre altes Wohnmobil und damit fahren wir immer in Urlaub. Und da hatten wir früher so Stockbetten für die Kinder drin, als sie noch kleiner waren. Und jetzt ist da so ein kleines Badezimmer mit einer Toilette. Und wir kommen damit eigentlich super klar mit diesem Auto. Davor hatten wir einen VW-Bus, einen alten VW-Bus. Und ich liebe das halt und mein Mann auch und die Kinder machen das auch schon beide sehr gern, alleine auch so losfahren zu können, ohne großes planen zu müssen. Also einfach zu sagen, auch dieses Jahr fahren wir, ich meine jetzt in Corona-Zeiten kann man ja nun gar nichts planen. Nee. Also kann man sagen, wo ist denn die Inzidenz niedrig, dann fahren wir eben dahin oder wo ist das Wetter schön, ach nee, da ist ein Riesentief über dem Atlantik, fahren wir lieber ans Mittelmeer, ach jetzt fängt es hier an zu regnen, ach da ist es aber doch da an, in Biarritz, die Ecke ist wieder schön. Fahren wir rüber. Also man kann einfach, man ist so frei, so flexibel. Wir sind ja jetzt nicht so, dass wir an einen Ort fahren und dann da bleiben, sondern wir sind, wenn wir vier Wochen unterwegs sind, machen wir mindestens 14 Mal Stationen, also an unterschiedlichsten Orten. Und das sind so Roadtrips und das lieben wir.
Ja gut, das Schöne ist, du hast immer dein Gepäck dabei.
Weil du hast immer dann zu Hause dabei.
Genau, weil das stört mich so, wenn man so, gibt ja auch Leute, die so exotische Reisen machen und dann jede 3 Tage das Hotel wechseln. Da habe ich überhaupt keinen Nerv drauf, weil ich da einfach keinen Bock habe, wieder diese Packerei. Und von daher denke ich mir, das ist doch schön, da hast du immer alles dabei. Ne?
Genau,
Wagen, das ist toll. Packst Bett weg und weiter geht's. Das stelle ich mir charmant vor. Was ich mir weniger charmant vorstelle, ist, du musst dann so einen Campingplatz ansteuern, musst dann irgendwelche Gemeinschaftsduschen aufsuchen und da hört es irgendwie auf bei mir.
Ja, da darf man nicht simperlich sein. Also das gehört zum Campen dazu. Also man... Das ist halt nicht immer so, wie man das von zu Hause gewohnt ist. Aber da wir viel am Meer sind, dann geht man andauernd baden. Wir haben so eine kleine Solardusche auch dabei. Wir haben ja auch eine eigene Toilette. Die muss man zwar immer ausleeren, aber wenn die Toiletten jetzt ganz eklig sind oder so, oder nachts, wenn ich nachts aufs Klo muss, dann habe ich immer meine eigene Toilette. Das habe ich immer gehabt. Also war mir
okay,
wichtig.
Verstehe.
Aber ansonsten bin ich jetzt nicht so, ich habe Flipflops an, wenn ich duschen gehe und dann dusche ich dir einmal. Also die meisten Plätze sind auch okay. Also man hat es selten, dass es ganz eklig ist.
Das hat sich ja ein bisschen verändert. Es gibt ja auch Glamping inzwischen, habe ich gelesen.
Ja, aber das ist wieder nicht so mein Ding. Also Glamping ist mir schon wieder zu sehr, dann kann ich auch ins Hotel. Ich will ja kein Glamour, ich will ja nicht Luxus. Das möchte ich ja, das kann ich ja woanders haben. Dann kann ich ja Hotelurlaub machen oder aufs Kreuzfahrtschiff gehen oder was weiß ich. Ne? Da, aber für mich ist es genau dieses ganz wenig dabei haben.
Okay.
So kein Luxus. Also alles Ballast, was Ballast ist, zu Hause lassen und wirklich nur mit dem Nötigsten losfahren, sich nicht schminken, Pferdeschwanz, also so, das finde ich einfach schön. Das mag ich so. Ich hatte letztes Jahr mit Jürgen von der Lippe, der war einer von den Gästen, mit denen ich losgefahren bin für DJ Camp. Und das war so witzig. Da saßen wir da auf Fehmarn, auf einem ziemlich vollen Campingplatz, weil momentan ist Camping ja in Corona-Zeiten sehr gefragt. Und dann saßen wir da so auf dem Deich und guckten so aufs Wasser, die Sonne ging unter, hatten so einen Grill aufgebaut und haben lecker Fleisch gegrillt und Rotwein getrunken und gucken da so auf dieses Wasser. Und ich sage, Jürgen, guck mal, kannst du dir so eine Situation in einem 5-Sterne-Hotel vorstellen? Und dann meinte er, völlig problemlos. Das fand ich so witzig. Weil es gibt Menschen, die sind einfach, die mögen das. Und andere sagen, nee, ich möchte lieber auf einer Terrasse am Infinity-Pool sitzen und mich vom Kellner bedienen lassen.
Aber der Unterschied, das bei einem 5-Sterne-Hotel zu machen, um dieses Feeling zu haben, musst du sehr viel Geld bezahlen. Weil, damit du exklusiv am Strand sitzt oder vor so einem Wagen, ja, das kostet. Ja, also von daher kann man dieses Feeling auch anders replizieren. Habt ihr so ein Lieblingsziel oder war der irgendwo, wo du sagst, da fahrt ihr immer wieder hin?
Haben wir. Korsika. Korsika ist unser Lieblingsziel. Da fahren wir regelmäßig hin, also immer nicht jedes Jahr, aber immer mal wieder, weil wir die Insel einfach lieben. Die ist unglaublich vielseitig und da hast du also hohe Berge, einsame Dörfer, du hast breite Strände, hast kleine Buchten, kannst wunderbar wandern, kannst aber auch einfach nur in der Hängematte liegen und auf den Sonnenuntergang gucken. Man kann Boot fahren, man kann Stand-up paddeln. Es ist einfach, hat es sehr schöne kleine französische Orte, auch ein bisschen schicker gibt es im Norden der Insel, im Süden wird es dann immer schlichter. Also es ist ganz toll. Es ist eine ganz fantastische Insel. Wir sind da sehr gern immer wieder. Es gibt auch immer wieder was Neues zu entdecken. Es ist ein Mikrokosmos, Korsika. Und würde ich auf jeden Fall sagen, ist unser Lieblingsziel. Aber das heißt nicht, dass wir nicht immer wieder neue Sachen auch entdecken. Also wir fahren immer wieder dann in ein Land, was uns ganz neu ist. Wir wollten letztes Jahr eigentlich nach Serbien, also Montenegro, Albanien und so mal. Das soll auch wunderschön sein zum Campen. Da wurde ja nichts draus. Mal gucken, ob das dieses Jahr vielleicht geht. Apulien waren wir schon, Spanien waren wir noch. Wir sind doch nie ganz nach runter nach Südspanien gefahren und Portugal, die Ecke. Das haben wir uns auch mal vorgenommen, wenn wir mehr Zeit haben. Da braucht man schon ein paar Wochen, also brauchen wir mehr als 4 Wochen. Also wir haben dann eine Riesenliste an Ländern, die wir noch alle bereisen wollen.
Na, da sehe ich schon, da habt ihr noch viel vor. Aber wenn du mir das so schilderst, denke ich mir, vielleicht soll ich ja meine Phobie da ein bisschen überwinden und es vielleicht auch noch mal probieren.
Es gibt doch so die riesen Wohnmobile, es gibt doch die tollsten, komfortabelsten Wohnmobile, wo du alles hast. Da hast du ein super Badezimmer, du hast eine Küche voll ausgestattet, inklusive Mikrowelle, du hast einen Trockner, Waschmaschine, Geschirrspüler. Also es gibt ja alles. Also da ist man ja völlig autark. Da ist man noch nicht mal auf dem Campingplatz angewiesen, kann sich ja irgendwo hinstellen.
Naja.
Also es gibt ja so eine riesen Bandbreite mittlerweile, was Camping. Das liebe ich übrigens auch am Campen, dass man dann auf so einem Platz manchmal steht und da ist so ein Mini-Zelt mit einem Typen, der ist dann mit dem Fahrrad über die Alpen gefahren und hat dann nur so ein winziges Ein-Mann-Zelt und 2 Meter oder 20 Meter weiter steht so ein riesen Luxus-Wohnmobil, wo hinten noch eine Heckgarage drin ist, wo die noch einen Mini-Cooper rausholen. Das gibt's ja alles. Und wir dazwischen so. Es gibt einfach alles auf so einem Campingplatz. Das finde ich toll. Es gibt auch viel zu gucken.
Ja gut, weil da das Leben sich trifft, ne? Weil du ganz unterschiedliche Leute hast und die dann auch alle zugänglich sind, ne? Weil sonst würden sie da nicht hingehen. Da sind wir wieder eigentlich beim Anfang unseres Gesprächs bei den Menschen. Ja, und dann kannst du deiner Leidenschaft, Menschen zu begegnen, auch da wieder frönen, sage ich mal, und neue Erlebnisse haben. Ja, ich denke, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ich könnte mit dir natürlich noch stundenlang plaudern, aber so viel Zeit hast du nicht für mich. Und das weiß ich auch, verstehe ich auch sehr wohl. Von daher danke ich dir fürs Gespräch. Hast du noch irgendwas Abschließendes, über was wir, ja, einen Tipp oder irgendwas, was du an unsere Leserinnen, unsere Hörerinnen weitergeben möchtest, zu dir?
Ich finde einfach, in diesen Corona-Zeiten sollte man sich seine gute Laune versuchen zu erhalten, auf jeden Fall gesund bleiben und sich auf die Zeit freuen, in der all das wieder möglich ist, was wir jetzt schmerzhaft vermissen. Mit Freunden treffen, Partys feiern, essen gehen, reisen. Also das alles ist ja eine sehr reduzierte Zeit, in der wir gerade leben. Und ich finde, da muss man sich so kleine Freuden des Alltags bewahren, um bei Laune zu bleiben. Also ich gehe gleich noch ein bisschen mit meinem Mann raus, durch den Wald, durch den Schnee spazieren und so. Also man muss eben gucken. Dann manchmal machen wir ein kleines Feuerchen und tun so, als wären wir auf dem Weihnachtsmarkt und trinken Glühwein am Feuer. Und keine Ahnung, immer so kleine Alltags-Highlights sollte man sich schaffen, finde ich, um fröhlich zu bleiben.
Das ist doch ein sehr guter Vorschlag. Und ich habe noch einen anderen, weil man kann sich ja auch dann schon Inspiration für den nächsten Urlaub holen, nämlich mit deinem tollen Campingbuch, ja? Warum Camping mich glücklich macht, das wäre da vielleicht auch noch eine Idee. Und dann kann man nochmal das nette Gespräch, das wir jetzt geführt haben, Revue passieren lassen und sich dann so seine kleinen Alltagsfreuden holen, bis es wieder richtig losgeht.
Ja.
Also ich danke dir ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hat total Spaß gemacht mit dir. Ihr wisst alle, wo ihr uns findet. Wir sind auf hermanni.de, es gibt unseren super genialen Newsletter. Wir sind auch in einer Facebook-Gruppe, wer gerne da noch weitersprechen möchte. Und wir sind natürlich auf Instagram und Facebook, auf LinkedIn. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao.